Du bist hier richtig, wenn du auf die Bühne möchtest oder wenn du auf der Bühne bist, aber noch viel erfolgreicher sein möchtest oder wenn du Klientinnen oder Klienten hast, die vielleicht auf die Bühne wollen, aber sich noch nicht trauen, weil sabotierende Glaubenssätze sie abhalten. Ich verrate dir unter anderem, was denn die Studien zum Thema Darmspiegelung mit dem Thema zu tun haben, noch besser reden zu können. Und ich zeige dir, wie ich es geschafft habe, von Redeangst zur Redeeuphorie zu kommen. Also, viel Spaß! Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Nonstop-Marketing zu machen. Also, los geht's! Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Er absolvierte ein Regiestudium und inszenierte an Theatern in ganz Deutschland. Als Artistic Director und Training Director der Blue Man Group war er maßgeblich am Aufbau und Erfolg beteiligt. In den letzten Jahren konzipierte und inszenierte er Business-Veranstaltungen, zuletzt viele Online-Events, für unterschiedliche Unternehmen. Parallel dazu unterstützte er Speaker, Trainer und Coaches bei der Entwicklung ihrer Keynotes und ihrer Rednerpersönlichkeit. Herzlich willkommen, Matthias Messner.
Hallo. Schönen guten Tag. Grüß dich, Tanja.
Ich freue mich sehr, dass du es heute einrichten konntest. Ich weiß, du bist viel beschäftigt und ich finde das ganz, ganz toll, dass du im Grunde genommen in meiner Akademie für Neurocoaching zum zweiten Mal zum Gast bist und heute zum ersten Mal in meinem Podcast. Also vielen Dank dafür. Ich habe gleich mal so eine erste Frage. In deiner Vorstellung habe ich mir überlegt, Mensch, sag mal, wenn du so Rednerpersönlichkeiten formst, wie machst denn du das? Wenn ich jetzt zu dir hingehe und sage, ey Matthias, mach aus mir eine Rednerpersönlichkeit. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie bin ich dann so eine Art Plastik oder Ton in deinen Händen und du formst mich? Oder wie machst du das?
Nein, ich forme gar nicht. Also das finde ich lustig, dass du von Rednerpersönlichkeit aussprichst. Also das sage ich selten, ab und zu sage ich das mal. Aber das ist, nein, du bist jetzt nicht eine Plastik, an der ich irgendwie herumforme oder so. Im Gegenteil, also eigentlich geht es ja darum, dass die Menschen, die zu mir kommen, ja schon eine Persönlichkeit sind. Mhm. Und oft sind die ja irgendwie ein Experte oder eine Expertin für irgendwas, haben jahrelange Erfahrung, so wie du, ja. Und wenn du jetzt zu mir kommen würdest, dann würde ich auch nicht denken, dass ich an dir noch irgendwas verformen kann, sondern dass eher die Frage ist, was von all dem, was dich als Trainerin, als Coach oder weiß ich nicht, als Expertin eben auszeichnet, was davon ist auf der Bühne relevant? Mhm. Also was von den vielen Aspekten, die du als Persönlichkeit ja mitbringst, ist für mich als Zuschauer in dem Moment, wo du vor mir stehst und mir einen Vortrag hältst, relevant? Was ist nicht so relevant? Was sind vielleicht auch Dinge, die sind vielleicht eher sogar persönlich und privat, aber die spielen vielleicht hier auch eine Rolle. Mhm. Also dein Humor, ja, oder keine Ahnung, irgendeine Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast, die mit deiner Thematik irgendwie auch zu tun hat, die vielleicht sehr persönlich ist, aber die mit reinspielt und die ich vielleicht wissen sollte. Das sind die Aspekte, die wir dann rausfiltern. Aber es geht nicht darum, dass ich dich zu irgendwas forme, was du nicht bist.
Das gefällt mir total gut, Matthias, weil ich habe ja zwei Bücher zum Thema authentisches Marketing geschrieben. Und wenn ich jetzt, weißt du, ich hasse das, es gibt ab und zu so Redner, die kennst du vielleicht, wer das jetzt als Videopodcast anschaut, sieht gleich, was ich mache. Die machen dann immer so einstudierte Handbewegungen auf zu, wo man denkt, es ist nicht synchron zu dem, was sie sagen. Es ist antrainiert, es ist künstlich. Und das ist für mich der Albtraum. Und sowas möchte ich auf gar keinen Fall. Und das finde ich schön, wenn du im Grunde genommen, es fühlt sich für mich so an, wie so eine Lupe über einen gehen. Wo sind denn die Sachen, die echt spannend sind?
Ja. Lupe ist ein sehr gutes Stichwort, weil die Bühne ist ja eine Lupe. Also die Bühne, die verzeiht einem ja nichts. Also alles, was du auf der Bühne tust, ist wie unter einem Vergrößerungsglas, sage ich immer. Ja. Also das heißt, wenn du da stehst und deine Bluse hat einen Fleck oder die Hose ist offen, ja, dann ist das für alle zu sehen. Also die Bühne ist gnadenlos. Mhm. Deswegen kann man sich auch, wenn man einigermaßen authentisch rüberkommen will, auf der Bühne auch nicht verstellen.
Ja.
Ja, und deswegen sage ich, ich kann auch nicht jemanden, der schon, weiß ich nicht, seine 50 Jahre auf dem Buckel hat, so wie wir, ja, den kann ich nicht verbiegen. Ja, dem kann ich nicht plötzlich sagen, sei doch jetzt mal ganz locker und red doch mal ganz anders. Nee. Ja. Die Frage ist nur, wenn ich auf die Bühne gehe, dann spiele ich natürlich eine gewisse Rolle.
Mhm.
Es ist was anderes, ob ich in einem 1-zu-1-Coaching mit jemandem arbeite oder ob ich mich vor 200 Menschen stelle.
Mhm.
Da bin ich in einer anderen Funktion. Und das ist, glaube ich, das, warum es dann tatsächlich um eine Bühnenpersönlichkeit geht, die ich für mich erstmal vielleicht, wenn ich noch nie wirklich auf einer Bühne gestanden bin, für mich erstmal rauskriegen muss. Also du müsstest für dich erstmal rauskriegen, wo habe ich Situationen schon gehabt, wo ich vor Leuten gesprochen habe, wie hat sich das angefühlt, wo habe ich mich wohlgefühlt, wo habe ich mich nicht wohlgefühlt, was brauche ich, damit ich da authentisch sein kann. Aber es geht auch ganz viel um einen Energiesprung, den du machen musst. Ja, auch wenn wir jetzt miteinander reden, dann sind wir auf einem gewissen Energielevel, was es braucht, um auf Sendung zu sein.
Ja, weil wenn ich jetzt mich hier gelangweilt zurücklehne und meine Stimme ganz langweilig wird, will ja auch keiner zuhören. Nee, ich finde das auch so wichtig, auch im Coaching ist es ja so, man weiß aus Studien, dass je unterschiedlicher man auch spricht, mal laut, mal leise, ein bisschen eine Varianz drin hat, dann bekommt das Gegenüber das Gefühl, da ist alles okay. Da ist alles in Ordnung, dem scheint es gut zu gehen. Und je schlechter es einem geht, je monotoner wird man ja oft.
Ja,
und ich signalisiere aufgrund meiner Art zu sprechen, dem anderen, es ist alles im grünen Bereich, wir kriegen das hin.
Mhm.
Und ich glaube, auch für die Bühne ist es dann auch besser, ich habe eine Varianzbreite, als wenn ich so monoton vor mich hin spreche. Und
genau. Das ist das, was oft passiert, ne? Dass Leute dann denken, sie müssen jetzt sich zügeln zum Beispiel. Ne? Also sie müssen jetzt sich eher zurücknehmen. Also das ist ja eher die Tendenz, dass gerade introvertiertere Menschen auf der Bühne dann eben eher so mit dem Fußboden reden, ne, oder mit den Scheinwerfern an der Decke, aber nicht mit dem Publikum in Kontakt kommen.
Ja.
Und das sind alles so Dinge, die muss ich mir unter Umständen erst aneignen. Wenn ich nicht eine Rampensau bin, ja, davon hatten wir es ja auch schon mal.
Ja.
Ne, also als Rampensau mache ich solche Sachen intuitiv, weil ich das Publikum irgendwie auch in meinen Bann ziehen will, also tue ich alles dafür.
Mhm.
Da machen dann manche Leute auch zu viel, ne? Die sind dann overaktiv und laufen dann auch auf der Bühne hin und her, weil sie dynamisch sein wollen. Und du sagst, jetzt bleib doch bitte einmal stehen. Mhm. Hast du denn keinen Standpunkt, sage ich dann auch.
Ja.
Ne? Also man muss auch mal zur Ruhe kommen auf der Bühne und nicht die ganze Zeit mit den Flügeln flattern und denken, man muss jetzt wahnsinnig. Also das ist das, worum es geht. Ne?
Mhm.
Da muss ich einen Teil von mir vielleicht ein bisschen in den Hintergrund stellen und einen anderen Teil, der mir vielleicht noch ein bisschen unangenehm ist, in den Vordergrund bringen. Das ist so meine Aufgabe, wenn ich meine Bühnenpersönlichkeit versuche rauszukriegen.
Ich muss dabei gerade an so eine alte Rückmeldung denken. Also ich habe ja sehr früh schon begonnen zu arbeiten und ich würde mal sagen, relativ früh von der Zentrale entdeckt, dass ich so ein paar Kenntnisse habe, die man gut brauchen kann. Und ich habe recht früh angefangen, Prozesse zu modellieren, die bundesweit eingeführt worden sind und durfte die dann halt auch in Vorträgen vorstellen. Und eines meiner ersten Feedbacks war, es ist ja alles schön und gut, was Sie da sagen. Aber könnten Sie bei Ihren nächsten Vorträgen etwas seltener die Begriffe Scheiße verwenden und dass es auch für einen Idioten zu lernen sei, das System? Das ist jetzt nicht ganz so angebracht und ich muss so ein bisschen lachen, dass jetzt irgendwie gefühlt 30 Jahre später ich hier einen Podcast mache mit dem Namen Geiler Coachen und derjenige, der mir damals die Rückmeldung gegeben hätte, würde wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf schlagen.
Gar nicht.
Nee, aber weißt du, ist halt Kontext, weißt du? Wenn du in der Oberpostdirektion bist oder in der Zentrale, dann ist es natürlich vielleicht nicht so angebracht. Ich habe hier das große Glück, als Zielgruppe Coaches zu haben oder Menschen, die sich für das Thema interessieren. Und die, die mich doof finden, die hören sich das ja nicht an. Und die anderen, die wissen halt.
Abgeschreckt schon von dem Titel.
So ist es. Ich habe
aber trotzdem ist gut, wenn du sagst, weil du hast ja gefragt, was wäre, wenn du jetzt auf die Bühne gehen willst. Also ich frage mich gerade, inwieweit ist das für deine Zuhörer ein Thema, die Bühne?
Also ich hätte dich nicht eingeladen, Matthias, wenn ich nicht wüsste, dass es ganz viele Coaches gibt, die entweder ahnen, dass sie ihr Business noch erfolgreicher machen können, wenn sie öfter mal auf die Bühne gehen würden. Es gibt viele von uns, die schon Vorträge halten, weil, weißt du, ein klassischer Coach, der brennt dafür, Wissen weiterzugeben, Menschen zu unterstützen. Und es geht halt oft über Wissensweitergabe. Und von daher kenne ich so viele, die würden gerne ihr Wissen teilen, trauen sich aber noch nicht. Oder sie wissen noch nicht wie. Und
ja, das ist, glaube ich, die Frage. Ja. Ne? Wie, also das habe ich schon öfters von Trainern auch immer wieder gehört. Wie kann ich meine ganze Erfahrung und Wissen da in eine 20 Minuten Keynote da reinpacken? Das geht ja gar nicht. Ne? Ja. Also ich könnte ja tagelang reden. Aber dann muss ich dann immer sagen, versetz dich mal in deine Zuhörer. Die wollen nicht, dass du tagelang redest, sondern die wollen, dass du ihnen nur das erzählst, was für sie relevant ist. Und damit muss man sich halt auseinandersetzen. Das ist nicht ganz einfach, aber das ist ein sehr dankbare Tätigkeit, sage ich mal, wenn man sich wirklich in seine Zuschauer hineinversetzt.
Was ich besonders toll finde, Matthias, ist auch, dass halt auch introvertierte Menschen durch dein Training eine Chance kriegen, das, was sie zu sagen haben, auf die Bühne zu bringen. Und ich möchte mal kurz ein Beispiel machen. Mein Sohn ist 9 und der hat diese Woche seinen ersten richtigen Vortrag gehalten, eine Präsentation, hat er selber in Keynote gemacht. Da kam ihm mal zugute, dass er so viel mit dem iPad und so spielen darf. Und es ging ihm um ein Herzensthema und er hat wirklich gezittert wie Espenlaub, weil seine Mama, die auf Ängste wegcoachen fokussiert ist, natürlich ihm nicht helfen durfte, hat er das ganz alleine gemacht. Und er hat es so gut gemacht, dass hinterher Leute wirklich dieses Herzensthema, was er hatte, sich sehr angenommen haben und da wirklich sich was verändert hat in der Klasse. Und weißt du, ich glaube, dass viele, die uns zuhören, die vielleicht überlegt haben, irgendwann mal auf die Bühne zu wollen, vielleicht auch in sich diesen Wunsch haben, dass sie irgendwas verändern wollen in der Welt. Und das geht einfach nur, indem ich mehr Menschen erreiche. Wenn mein Mann immer sagt, warum bist du noch in Facebook? Ja, warum? Ich habe da über 1000 Leute, die mich kennen. Und ab und zu kann man einen Impuls geben, der ein Menschenleben verändern kann. Und ich denke einfach, dass dadurch deine Arbeit auch so wichtig ist. Und ich würde ganz gerne mal einen Punkt sagen, der mich unglaublich beeindruckt hat. Du warst ja eben schon mal bei uns und hast uns mal so gezeigt, wie man Inhalte aufbaut. Und da ist mir so ein Licht aufgegangen, wo ich dachte, mein Gott, ich weiß nicht, wie viele Vorträge ich schon gehalten habe, auf wie vielen kleineren Bühnen dieser Welt ich schon stand, bestimmt 100 Mal. Ich habe es immer falsch gemacht. Es war anscheinend nicht schlimm, aber ich hätte es viel besser machen können.
Was heißt falsch? Also
das Thema Dramaturgie. Du bist ja es gewöhnt, als Regisseur zu inszenieren. Und vielleicht kannst du mal besser, wie ich es kann, mal kurz so ein bisschen die Essenz zusammenfassen. Wie macht man das, wenn man so einen Inhalt auf die Bühne bringen will, so dass es auch spannend ist?
Ja, ein Satz.
Du hast 10 Sekunden Zeit.
Ich habe 10 Sekunden Zeit.
Nein.
Naja, also ich meine, das ist ja, also erstmal ist das, was ich sage, sowieso subjektiv. Ne? Das ist meine Wahrnehmung, das ist das, was ich gelernt habe vor Jahren als Regisseur. Deswegen, jeder macht es anders. Ne? Da gibt es auch Leute, die sehen Dramaturgie nicht so wie ich linear, sondern sagen dann, da gibt es Sterne und oder da machst du dir ein Mindmap oder so. Ich denke halt linear als Regisseur. Ne? Ich denke, es hat einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss. Todlangweilig, das kennt dein Sohn aus der ganzen Schulaufsatzschreiberei. Ne? Ja. Aber wenn man das sich mal genauer anguckt, was heißt das? Also am Anfang muss mit uns als Zuschauern was passieren, was uns neugierig macht. Und im besten Fall gibt es am Anfang, das ist Dramaturgie, da gibt es immer bei jedem Theaterstück, bei jedem Film, bei jeder Serie, die wir gucken, gibt es einen Konflikt. Wir steigen mit etwas ein, was danach ruft, dass Veränderung stattfindet. Und im besten Fall ist, ich spanne jetzt den Bogen zum Ende, ich überspringe den Mittelteil ganz bewusst, weil mit dem beschäftigen wir uns meistens viel zu viel. Ja. Aber der Anfang ist ja entscheidend, damit die Zuschauer überhaupt sich in das Thema reinversetzen können. Und der Schluss ist entscheidend, damit sie wissen, was sie damit jetzt weiter tun sollen. Mhm. Na, wenn du sagst, bei deinem Sohn hat das bewirkt, dass Menschen sich jetzt mit seinem Herzensthema mal anders beschäftigen und das angenommen haben, sich damit auseinandersetzen. Das ist das, was wir wollen. Also muss der Schluss für mich auch eine Lösung bereithalten. Mhm. Ja, wenn es am Anfang einen Konflikt gibt, dann muss es in der Zwischenzeit eine Veränderung gegeben haben, dass am Schluss was mit mir auch als Zuhörer passiert ist und am besten emotional. Am besten werde ich schon am Anfang emotional reingezogen in das Thema, kann mich da drin auch wiederentdecken, kann da sozusagen mitspielen in meiner Fantasie, mich damit identifizieren, um am Ende dann bei einer Lösung oder bei einer veränderten Situation rauszukommen, die vielleicht noch weitere Veränderungen für mich mit sich bringt. Mhm. Im besten Fall hat das am Schluss vielleicht auch einen Appell, eine Aufforderung, einen Call to Action, ja, der nicht nur heißt, kauf jetzt bei mir, sondern mach doch mal das in deinem Leben, mhm, und dann geht es dir vielleicht besser.
Also ich weiß, es ist mir einmal gut gelungen, da habe ich vor vielen Jahren bei dem Deutschen Coaching-Verband was über authentisches Marketing erzählen dürfen. Und damals kannte ich noch nicht wirklich diese Idee, dass man spannend einsteigen sollte. Aber ich hatte Glück und hatte die Idee, mit der Frage zu starten, ich habe ein Problem, was ihr auch gerne hättet. Ich habe viel zu viele Kunden. Und da guckte ich in Gesichter, die waren fassungslos. Die konnten das überhaupt gar nicht verstehen, dass das ein Problem sein kann, weil halt leider nicht so viele Coaches, egal wie gut die sind, zu viele Kunden haben. Und am Ende des Vortrags konnte ich halt aufzeigen, Mensch, was könnten für euch passende, authentische Wege sein, dass ihr das gleiche Problem habt, wie ich es habe. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Und ich finde, mit deiner Dramaturgie, die du da auch wirklich, dass du den Fokus so auf Anfang und Ende legst, es macht ja auch total Sinn, gerade beim Ende. Ich weiß nicht, ob du die Studien kennst über Darmspiegelungen.
Nein.
Es gibt Studien, die zeigen, dass einem das Ende meistens am ehesten in Erinnerung bleibt. Und die haben Versuche gemacht, wo die ganze Darmspiegelung super schmerzhaft war, aber nur der Rest am Ende war angenehm. Und bei einer bei einem anderen Versuchsaufbau war es so, dass eigentlich es andersrum war. Und bei den Menschen, die wirklich viel mehr Zeit, ich sage jetzt mal, Schmerzen erleiden mussten, waren die aber trotzdem zufriedener, weil das Ende positiv war. Und wir haben einfach neuronal so diesen Effekt, dass wir eher, wenn die Party mit einem Eklat zu Ende gegangen ist, war irgendwie alles scheiße. Ja. Ich sage das Wort jetzt wieder, Entschuldigung, Direktion.
Ja, ja.
Und so ist es, wenn wir wirklich so einen Aha-Moment produzieren, am Schluss nochmal, dann ist es natürlich super. Dann verzeiht es einem vielleicht auch mal eine kurze Länge im Mittelteil, wenn wir einfach so wirklich so ein tolles Ende haben. Und darüber machen sich, glaube ich, Ende, wenige Gedanken.
Genau. Das tolle Ende ist eigentlich das, womit man sich eigentlich zuerst beschäftigen sollte auch. Also nicht am Anfang sich festzubeißen und dann irgendwie zu Ende zu kommen. Manchmal hat es dann drei Enden. Man denkt jetzt zu Ende, dann fällt ihm noch was ein und dann hat er noch eine Idee.
Genau.
Oder umgekehrt, das ist manchmal auch so, dass man das Gefühl hat, wir sind gerade im Mittelteil und jetzt ist plötzlich zu Ende. Wieso ist jetzt hier Schluss? Also sich was auszudenken, was am Ende passieren kann, das ist nicht ganz einfach. Na. Weil wir oft fürs Ende eigentlich gar keine Ideen mehr haben, weil wir haben unser Pulver schon verschossen.
Ja.
Und das sowohl für den Anfang als auch für den Mittelteil und so weiter.
Und
genau,
du,
also deswegen, ich habe ja ein Tool, mit dem man ja sehr gut den Anfang gestalten kann. Ja? Das ist der Kickstart.
Er begleitet mich immer.
Sehr schön.
Wenn ich einen Vortrag mache, mit dem ich den habe, Matthias, gucke ich immer rein, wie könnte ich anfangen? Wie könnte ich anfangen? Ein gutes Hilfsmittel, ja.
Genau, so, aber du kannst jetzt auch reingucken und sagen, wie könnte ich enden?
Oh Mann.
Ich verrate jetzt ein Geheimnis.
Ja.
Das kann man natürlich auch auf das Ende anwenden.
Ja. Das schreibe ich mir sicherheitshalber
also, jetzt. Am Ende, also das sind ja meine neuen Lieblings-Kickstarts. Also ne, meine Lieblingsdinger wie ein guter Vortrag oder ein Webinar, eine Präsentation oder auch ein Video anfangen kann. Ne? Also auch wenn du ein LinkedIn Live machst oder ein Facebook Live oder ein Video für YouTube drehst, braucht es ja einen guten Schluss. Und es braucht natürlich einen guten Einstieg, weil sonst klickt dich jeder weg.
Ja.
Ja, wenn der Einstieg nicht stimmt, dann sagen die Leute nach 2-3 Sekunden, ach, boah, dann mache ich was anderes. Oder, da gibt es ja noch ein anderes interessantes Video. Also die ersten 2 Sekunden haben mich nicht gefesselt oder die ersten 20 Sekunden, sage ich jetzt mal. Dann bin ich bei dem anderen Video. Das sieht vielversprechender aus. So, genau, also Statement, eine Zahl, eine Story. Es kann sein, dass du am Schluss vielleicht tatsächlich nochmal mit einem Paradox endest. Das finde ich auch ein wichtiges, schönes Tool, mit dem man auch gut einsteigen kann. Oder du hast am Schluss tatsächlich nochmal eine Frage. Ne? Du hattest ja ein Paradox.
Ja.
Bei deinem Vortrag war es ja ein Paradox, zu sagen, ich habe zu viele Kunden.
Ja, und das ist ein Problem, ja.
Und du hast es noch mit einer Frage verknüpft. Also man kann die natürlich auch miteinander verknüpfen. Mhm. Du hast auch gleich noch das in eine Frage an deine Zuhörer umgewandelt. Die Frage ist immer super, weil die natürlich mich aktiviert als Zuhörer. Ne? Sofort fange ich an mitzudenken und dir zu antworten. Selbst wenn ich es nicht laut ausspreche, habe ich sofort eine Antwort parat.
Ja.
Und wenn die nur ist, das Problem hätte ich auch gerne. Ja?
Genau.
Also insofern löst du damit natürlich eine Menge aus. Und dann ist natürlich die Frage, gibt's am Schluss was, was das irgendwie, also es muss sich nicht unbedingt ein Kreis schließen, aber kommst du auf dieses Paradox vom Anfang nochmal zurück?
Ja.
Hast du jetzt eine Antwort auf meine Frage, die sich mir gestellt hat am Anfang und so weiter? Also auf sowas kann man natürlich gehen. Rätsel finde ich auch toll, ja, dass du am Ende ein Rätsel auflöst. Also indirekt ist es ja ein Rätsel für mich, wenn du sagst, paradoxe Situation, hättet ihr auch gerne, will ich natürlich gerne wissen, wie bist du in diese fürchterliche Situation gekommen?
Genau, das war ja grauenhaft.
Ja, grauenhaft. Genau. So viele Kunden, das ist ja
so gelitten.
Ja, ja, das möchte ich auch gerne mal wissen, wie das geht. Also insofern machst du mich neugierig, damit hast du einen super Einstieg. Großartig. Mhm. Aber dann ist es halt wirklich, wie du sagst, nicht ganz ohne, dann auch noch einen guten Ausstieg zu finden.
Ja. Und, weißt du,
und da ist es manchmal auch toll, wenn du mir einen Ausblick geben kannst, wenn es eine Vision gibt. Also wenn du mir vielleicht was praktisch aus der Zukunft schon erzählen kannst oder mir eine Blickrichtung gibst, in die ich mal schauen könnte in Zukunft.
Also mein Problem ist ja oft das, was, glaube ich, also wo ich auch durch dich erst verstanden habe, dass das, also ich ahnte es schon immer, aber durch dich wurde es mir noch klarer. Ich bin wie so eine italienische Mama, wenn es um Wissen geht. Wenn da jemand mir seinen Teller hinhält, dann tut's mir total weh, nur so eine kleine Schöpfkelle drauf zu geben. Weißt du, ich habe doch noch so viel.
Da muss alles drauf.
Ja. Oh, das ist für mich, also als ich damals die Neurocoaching-Ausbildung konzipiert habe, es war für mich mit Schmerzen verbunden, zu sagen, diese Lektion schließe ich jetzt. Ich weiß, bei dem Thema psychopathologisches Hintergrundwissen habe ich nach 58 Seiten gesagt, nee, Tanja, es ist keine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie, du musst jetzt aufhören. Aber ich habe doch noch das nicht beschrieben und das nicht beschrieben. Und das ist wirklich mit Schmerzen behaftet. Und dann zu verstehen, ja gut, aber wenn jemand zum Besuch kommt, dann muss er auch nicht die ganze Torte essen. Ein Stück reicht. Und dieses Stück sollte demjenigen auch schmecken. Wenn er Diabetiker ist, macht es keinen Sinn, meine Ferrero Rocher-Torte zu essen, ja, oder anzubieten.
Genau, da musst du was anderes in petto haben, ja.
Ja.
Und das ist der entscheidende Punkt, das, was ich am Anfang meinte mit dem Zuschauern. Ne? Also wer kommt da zu Besuch?
Mhm.
Wen hast du da vor dir? Und sind das Diabetiker? Dann kannst du die Sahnetorte gleich zu Hause lassen.
Ja, denn für mich. Ach du, es gibt Tage, da esse ich die hoch in 3 Tagen. Alleine, so ist es nicht. Was mir auch wichtig ist, weißt du, ich bin ja nun mal Coach, Neurocoach. Und ich weiß, als wir uns das erste Mal am Telefon sprachen, habe ich dich so Sachen gefragt, die, glaube ich, für dich verwunderlich waren. Ich habe so Sachen gefragt wie, ja, wie machst du das denn, wenn jemand zu dir ins Training kommt? Ich habe ja viele Coaches, die ich auch coachen darf. Und die haben oft so Glaubenssätze wie, es ist gefährlich, sich zu zeigen.
Okay.
Und ich weiß, wie du gesagt hast, das kenne ich jetzt nicht. Ich habe immer mit Schauspielern zu tun gehabt, die muss man von der Bühne runterziehen. Und ich habe so viele sympathische Menschen, die haben dann so Gedanken wie, alle anderen sind besser, was ich zu erzählen habe, interessiert doch eh keinen, weißt du, so Hochstapler-Syndrom, das ist doch alles nicht so, das weiß doch schon jeder. Oder so Dinge wie, was habe ich da, oh Gott, was ist, wenn ich einen Blackout habe? Alle werden mich auslachen. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsthema. Also ich glaube, das eine ist so das Handwerkszeug, was du vermittelst, aber die andere Seite ist für mich so dieses mentale Aufgeräumtsein, dass ich diese Altlasten, die ich habe, nicht mit auf die Bühne mitnehme.
Ja.
Und ich gebe dir mal so ein Beispiel. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Ja. Ich dachte, das ist eine Frage. Ich wollte mal antworten.
Entschuldigung.
Zwischendurch mal kurz antworten.
Dann lasse ich dich erst beantworten, dann komme ich mit einem Beispiel.
Nein, weil das sind ja jetzt alles total spannende Glaubenssätze. Ne?
Ja.
Und die höre ich jetzt auch nicht das erste Mal. Und ich habe tatsächlich die letzten Jahre immer wieder mit genug Leuten zu tun, die keine hauptberuflichen Speaker sind, also nicht Rampensäuer sind, sondern die genau diese Probleme haben, bis hin zu Redeangst.
Ja.
Ja, also ich habe auch schon eine Trainerin an, was ist sie? Naja, sie ist eigentlich eine Entrepreneurin, die sehr erfolgreich auf Facebook unterwegs ist, die aber zum ersten Mal live auf der Bühne sprechen sollte und plötzlich das Gefühl hatte, das kann sie nicht. Und in der Schule war es schon schrecklich. Die hatte echte Redeangst sogar.
Mhm.
Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass in der Zusammenarbeit bei den meisten irgendwie, also bisher immer, dann irgendwann einen Schalter Klick gemacht hat, dass sie verstanden haben, dass das, was sie zu sagen haben, ist wichtig, das ist relevant, wenn sie sich auf was Bestimmtes auch fokussieren.
Mhm.
Und wenn sie mal nicht von sich immer nur ausgehen, sondern mal vom Publikum ausgehen. Ich komme immer wieder aufs Publikum, das relativiert so viel.
Mhm.
Wenn du nicht immer denkst, ich bin jetzt der liefern muss. Ich muss doch jetzt mein Wissen, ich. So. Ne, sondern mal zu sagen, wer sitzt da unten und was hilft diesen Menschen jetzt weiter? Was hilft ihnen nicht weiter? Das kann ich dann schon mal rausschmeißen. Und das ist komischerweise, hat das einen Mega-Effekt auf diese ganzen Glaubenssätze. Ja, weil ich nicht mehr denke, ich muss die Leute überschütten mit Inhalten oder den Teller vollladen, auch wenn sie eigentlich schon längst satt sind, sondern ich muss ihnen wirklich nur die wenigen Pralinen raussammeln oder die wenigen, ja, speziellen Dinge, die sie wirklich brauchen können. Und dann, ja, habe ich plötzlich nicht mehr das Gefühl, ein Hochstapler zu sein oder langweiliges Zeug zu erzählen, weil ich dann eine andere Beziehung zu dem bekomme, was ich dann auf der Bühne tatsächlich sage. Und das ist auch wieder so ein Ausschnitt nur, ne? So wie ich vorhin gesagt habe, du musst eine Rednerpersönlichkeit für dich entwickeln, musst du eben auch für dich entwickeln, was sind denn die Inhalte und Erfahrungswerte, die ich hier weitergebe, die wirklich relevant sind.
Ja,
also das ist auch entlastend, wenn man nicht alles im Gepäck hat.
Das ist wohl wahr. Und weißt du, für mich, ich weiß, man geht ja immer von sich selber aus und denkt, was ich weiß, wissen alle anderen auch. Aber ich habe gehört, ich habe jetzt einiges auch durch diesen Online-Kongress der Paartherapie gelernt. Was ich da mache, ist mentalisieren. Das heißt, ich darf mich ja reinversetzen. Der andere weiß ja nicht das Gleiche wie ich. Also was weiß denn jetzt Matthias Messner, was EMDR macht zum Beispiel? Und dann einfach darauf einzugehen. Und ich dachte immer, jeder weiß doch, dass man mit EMDR Glaubenssätze lösen kann. Bis ich dann auch merkte beim Coachcamp, das ist jetzt was du so machst, was ein paar so machen, aber das ist nicht so bekannt. EMDR ist bekannt für Traumatherapie, dass ich damit Stresswörter wie Finanzamt entstressen kann oder dass ich eben, ich mach mal das Beispiel, was ich vorhin anbringen wollte, ne? Ich habe lange Zeit Redeangst gehabt, weil du bist überrascht. Ja, klar. Ja. Also ja, klar, weil ich kenne mich. In der ersten Klasse musste ich einen Text vorlesen. Und ich hatte wirklich, ich sag's wie es war, eine echt psychopathische, schreckliche Lehrerin. Und ich habe vorgelesen, Rasen nähen statt Rasen mähen. Und dann sagt die Frau, so ihr Lieben in der Klasse, ihr dürft jetzt mal alle Tanja auslachen. So, diese Erfahrung hat natürlich in meinem limbischen System dafür gesorgt, dass ich mich nie wieder freiwillig irgendwie wohlgefühlt habe oder gemeldet habe, wenn es darum ging, vorne was vorzulesen.
Ja, klar.
Und das Gehirn generalisiert und sagt, Moment mal, ähnliche Erfahrung, du musst stehen, andere gucken dich an, das ist gefährlich, raus hier, Kampf oder Todstellenmodus.
Das wird mit Verletzung enden, genau.
Ja, Schamgefühl.
Ja.
Ne?
Ja. Und aber das ist ein gutes Beispiel. Also das heißt, das ist eigentlich, dann sind solche Erfahrungen offensichtlich dafür verantwortlich, warum wir so eine Riesenangst haben vom Publikum.
Ja.
Also es gibt ja noch andere Theorien, als du vorhin deinen Sohn erwähnt hast, dachte ich auch, ja, also die Theorie ist, dass wir halt früher vor den, also ne, in der Steinzeit, sag ich jetzt mal, also das auch Naturvölker, ne? Also auch heute noch, du bist auf die Gruppe angewiesen. Mhm. In der Wildnis hast du keine Chance, als einzelner Mensch zu überleben. Und deswegen ist das Ausgestoßenwerden aus der Gruppe so, ja, existenziell.
Das ist ja bedrohlich.
Es ist bedrohlich. Für manche Leute ist das Reden vor Publikum schlimmer als Todesangst, habe ich mal gesagt.
Da gibt es Studien.
Ja.
Die sagen, ich würde lieber überfahren werden. Ich hatte gehofft, ich werde überfahren, als dass ich im Meeting was präsentieren muss.
Gottes Willen.
Ja.
Schrecklich. So, aber guck, wo kommt es eben wahrscheinlich her, dass wir eben offensichtlich zum einen traumatische Erlebnisse damit selber gemacht haben oder dass wir eben in unserer DNA irgendwie dieses Gefallen wollen, akzeptiert werden, angenommen, verstanden werden von anderen, das scheint irgendwie so wichtig zu sein, dass wir eine Heidenangst haben, wenn das nicht eintritt. Vor allen Dingen nicht, wenn wir unser Herzensthema präsentieren etwas, was uns besonders wichtig ist im Leben.
Ja, nee, da bin ich ganz bei dir. Und weißt du, meine Art zu arbeiten ist halt dann tatsächlich, man guckt, wo kommt es her? Das kann man mit Neurocoaching relativ schnell rausfinden. Und dann bearbeitet man diesen alten Schmerz. Und ich habe das damals bearbeiten lassen. Das war eine Sache von vielleicht einer Stunde. Und dann war das durch. Und hinterher wurde ich dann gefragt, so, wie ist es denn jetzt, Tanja, wenn du von der Gruppe stehst, so vor 10 Leuten und müsstest reden? Nee, ist okay. 100? Passt. 1000? Ich war grundentspannt. Und mittlerweile ist es so, ich scharre mit den Hufen, wann darf ich denn jetzt mal reden? Also das hat sich so gewandelt, das kann man sich gar nicht vorstellen, von Redeangst in Redefreude oder Euphorie. Ja. Und dass ich jetzt hier diesen Podcast mache, ist auch, weil ich dankbar bin, dass ich reden darf, dass mir jemand zuhört. Und diese alte Angst, oh Gott, jetzt werden mich ganz viele verurteilen und verstoßen, die ist, ich würde mal sagen, die ist nicht zu 100% weg, weil ein Stück weit, ich würde mal sagen, so 5% macht vielleicht ja auch Sinn. dass man jetzt hier nicht irgendwelche Statements trifft, wo plötzlich Leute mit Fackeln vor der Tür stehen und einen abstechen wollen. Also es macht ja durchaus Sinn. Und ich sage auch immer meinen Kundinnen und Klienten, es macht ja Sinn, dass du so ein bisschen aufgeregt bist. Wir brauchen so ein bisschen Adrenalin, damit wir Höchstleistung bringen können.
Genau, absolut. Also Lampenfieber, ich höre ja immer Leute, die sagen, das wäre ich gerne los. Da kann ich nur sagen, das wirst du nie los und du wirst es auch brauchen. Wie gesagt, also du brauchst eine gewisse Energie. Und ich habe es beobachtet, auch bei den großartigsten Leuten, mit denen ich zu tun hatte, auf der Bühne, Schauspieler, Sänger, Moderatoren und Speaker auch, die wirklich guten sind aufgeregt vorher. Ja. Es ist so, man glaubt dann, die sind ja souverän, die haben doch nichts zu verlieren, die sind doch schon Stars. Nee, die haben richtig viel zu verlieren. Mhm. Und die sind mega aufgeregt vorher.
Also mich wundert,
also man muss einen Weg finden, wie man damit umgeht. Das ist der Punkt. Und da gibt es dann auch natürlich ein paar Übungen, die du machen kannst, um dich ein bisschen runterzubringen, um mit deinem Körper wieder in guten Kontakt zu kommen. Atmung hilft da natürlich auch total. Also ich mache auch immer gerne mit Leuten immer so ein paar Atemübungen, damit die auch einfach wissen, was tue ich, bevor ich auf die Bühne gehe, um mit mir in einem guten Kontakt auch zu sein.
Ja, das finde ich total wichtig, was du sagst. Also ich habe das große Glück, dass ich unter anderem auch eine Opernsängerin ausbilden durfte. Und seitdem die Neurocode ist, Evelyn Krahl, liebe Grüße. Und seitdem Evelyn hier war, erzählte sie es immer, wenn sie dann rechts außen an der Bühne steht, dann macht sie erstmal mit sich ein paar EMDR-Übungen und dann singt sie viel entspannter, weil natürlich die Atmung und alles viel, viel besser ist. Und ich finde das so wertvoll. Es geht ja um Selbstwirksamkeit. Ne? Ich kann was tun. Ich bin dem Gefühl nicht ausgeliefert. Und das ist ja genau das, was wir guten Coaches versuchen weiterzugeben. Und wenn der Podcast heißt ja nicht ohne Grund geiler Coachen. Und ich glaube, dass vielleicht jede oder jeder der Coaches einfach so für sich da irgendwas mitnehmen kann. Und wenn es ist, dass man einfach die Selbstwirksamkeit steigert oder dass man eben mit den Tipps, die du jetzt auch hattest, noch viel besser, ich sage jetzt mal, seine weiteren Vorträge, sein Wissen aufbauen kann und hinterher dann noch punktgenauer einfach coachen kann oder eben die Dinge, die man weitergeben will, in die Welt bringen kann. Was würdest du denn aus deiner Sicht noch sagen? Gibt es noch irgend so einen ungewöhnlichen Trick, an den man vielleicht nicht denkt oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, aus meinem Nähkästchen habe ich noch was, darüber würde ich gerne hier noch plaudern wollen?
Also jetzt fällt mir irgendwie so spontan nicht der Trick oder das eine Ding ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben jetzt da schon so ein paar Nähkästchen-Themen durchaus ausgepackt. Nee, so richtig, nee, auf Anhieb jetzt tatsächlich nicht.
Weißt du warum? Ich glaube, ich kenne dich ja, dass du sehr individuell auf den Menschen eingehst. Und ich glaube, dass es da nicht das Rasenmäher-Prinzip gibt, das ist die Totschlagmöglichkeit, sondern ich glaube, du guckst ja den Menschen schon sehr genau an, was wäre es bei Tanja? Vielleicht
jetzt entlastest Scheiße du mich sagen. Sehr, weil ich jetzt natürlich sofort irgendwie das Gefühl hatte, ich muss doch jetzt hier irgendeinen super Trick aus der Mütze zaubern.
Und guck, und das ist ja genau die Situation, das tut mir total leid, in der ich weder dich als Gast noch meine Coaches bringen will. Das ist... liebe Grüße
an dich. Sag mal so, es gibt vielleicht so eine Art Claim, den ich habe. Also was ich immer wieder gerne den Menschen mitgebe, das so meine Kernbotschaft ist, fokussiere dich nicht auf dich, sondern auf dein Publikum und versuch nicht in einen Monolog zu gehen, sondern in einen Dialog. Also sprich nicht vor einem Publikum, sondern mit deinem Publikum. Mhm. Das ist eigentlich so meine Kernphilosophie.
Mhm. Also ich kann mir vorstellen, was du damit meinst. Korrigier mich.
Ist das nicht klar?
Korrigier mich, wenn du das falsch, wenn ich das falsch verstanden habe. Nee, eigentlich ist es schon klar. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig zuordne, ist, ich habe mit meinem Mann mal auf dem Sofa gesessen und wir haben uns gefragt, wie schaffen das diese berühmten Comedians, die riesige Hallen mittlerweile füllen, dass es sich so persönlich anfühlt. Und dabei ist mir aufgefallen, die machen alle das Gleiche. Die suchen sich aus dem Publikum ein paar Leute, wo man dann weiß, das ist die Anneliese und das ist der Oliver. Und dann interagieren die, während sie spielen, mit diesen Menschen. Und dann hat man so das Gefühl, ach, das ist so, ja, als ob er bei einem zu Hause sitzen würde und er ist so nahbar und er redet mit denen. Und vielleicht ist es auch das, was du damit gemeint hast, dass man auch wirklich mal sich traut, nicht nur hier zu dozieren, sondern dass man auch wirklich in Kontakt kommt, eine Frage stellt, die auch einer antworten kann, nicht zählen bis drei und sagen, und ich beantworte euch mal die Frage, sondern dass die wirklich auch eine Chance haben, mitzumachen.
Also gerade wenn du ein kleineres Publikum hast, ne? Also mit so Hunderten und Tausenden von Leuten geht das nicht. Aber wie du sagst, klar, Comedians greifen sich dann mal ein, zwei Leute raus, ne, und reden dann auch mit denen und führen die natürlich vor. Das kann sehr lustig sein. Für die Beteiligten ist es das manchmal.
Nein, ich finde, tun die auch leid.
Aber was ich meine ist, wenn du jetzt als Redner auf der Bühne stehst oder als Rednerin, dann kannst du ja so sehen, wie gewisse Leute reagieren. Und ich sage immer zu denen, mit denen ich arbeite, dann nimm dir die ein, zwei Leute, die auch so lächeln, die mitgehen, die mit dem Kopf nicken, nonverbale Zeichen geben, dass sie dran sind, dass sie interessiert sind, dass sie das auch nachvollziehen können, was du sagst. Und fokussier dich nicht auf den Typ, der die ganze Zeit nur auf sein Handy starrt. Das wird nichts. Ja, da kriegst du immer nur das Gefühl, ich muss jetzt schneller, ich muss jetzt spannender, ich muss jetzt. Nee, den Leuten, die dir ein gutes nonverbales Feedback geben, das sind deine Gradmesser. Also insofern hast du natürlich recht. Also ich kann nicht mit der ganzen Masse in einem Dialog sein, aber mit so einzelnen Leuten, und da trauen sich viele, gerade introvertiertere Leute, oft nicht, wirklich sich einzelne Menschen anzuschauen und mit denen wirklich einen Draht herzustellen. Aber das ist natürlich das Beste, was du tun kannst.
Ja.
So, jetzt haben wir doch den einen Trick noch gefunden.
Dann guck.
Du hast ihn mir entlockt.
Ja, du. Manchmal braucht man einfach die Zeit, diese Zeit sich zu geben, weil das ist so ein Punkt, den ich als Coach auch immer lernen durfte. Ich sage das in meiner Ausbildung immer, manchmal ist es wichtig, halt mal die Klappe. Lass doch mal den Kunden in Ruhe nachdenken und seine eigenen Antworten finden. Und das ist so schwierig, wenn man glaubt, man wüsste es ja schon. Ne? Und von daher freue ich mich, dass wir vielleicht auch diesen Tipp auf diese Art und Weise weitergeben konnten. Also, lieber Matthias, ich könnte noch sehr viel länger, aber ich habe ja von Gordon Schönwälder, liebe Grüße auch zum Podcast-Helden, gelernt, man sollte nicht allzu lange vielleicht seinen Podcast machen. Von daher habe ich folgende Idee. Ich würde gerne auf eine wichtige Sache hinweisen für alle, die jetzt uns zuhören und sagen, Mensch, ich habe so oft Online-Vorträge, was kann ich denn noch beachten? Welche Technik und was ist online anders? Für alle, die das noch wissen wollten, möchte ich gerne in den Shownotes einen Link machen zu meinem Neurocoach Campus. Da ist eine Aufzeichnung von dir drin, als du in meiner Neuro-Community netterweise einen Vortrag zu diesem Thema gehalten hast. Also für alle, die dazu mehr wissen wollen, da gibt es noch eine Stunde Material, wo ihr euch das gerne anschauen könnt. Und da gibt es auch tolles Zusatzmaterial von Matthias, was ich sehr, sehr wertvoll finde. Also gibt's nur hier, von daher.
Nur bei euch.
Ja, genau, also guckt da gerne rein. Und für alle, die Lust haben, Teil der Neuro-Community natürlich zu sein, gerne melden. Auch da gibt's einen Link in den Shownotes, weil es gibt öfter tolle Vorträge bei uns und spannendes Wissen. Und für alle die, die jetzt sagen, Mensch, ich möchte auf die Bühne, ich möchte auch online besser präsentieren können, ich schaff's alleine nicht. Und ganz ehrlich, man braucht mal so einen Keynote-Vortrag, wo man sagt, das ist meine Visitenkarte, da bin ich richtig gut drin. Dann finde ich das total schön zu wissen, was ist denn der nächste Schritt, Matthias? Was sollen die machen, wenn sie zu dir wollen? Ich weiß, du wirst jetzt wieder sagen, die können ja alles Mögliche machen, wenn sie zu jemandem wie dir wollen.
Also wenn sie zu mir wollen, dann am besten einfach mir eine E-Mail schreiben und einfach mit mir Kontakt aufnehmen und ein erstes Gespräch mal führen, um zu gucken, was ist das Thema? Was kann ich tun? Ja, wie kann ich unterstützen? Und das kriegen wir dann eigentlich ziemlich schnell raus. Und meistens geht's eigentlich in so einer ersten Session auch schon um eine sehr konkrete Frage, die jemand hat. Die kriegen wir meistens schon bearbeitet. Also es ist jetzt nicht nur ein Kennenlerngespräch und dann schauen wir mal, sondern im besten Fall kann ich den oder diejenige auch schon einen Schritt weiterbringen mit dem Thema, mit dem sie sich gerade rumschlägt. Aber als Einstieg kann ich immer nur empfehlen, holt euch den Kickstart, weil den gibt es kostenlos auf meiner Webseite. Und dann hat man schon mal einen super Einstieg und, ich habe es ja schon verraten, auch einen super Ausstieg.
Ja.
Und damit kann man schon sehr viel, sagen wir mal, auch Stress abbauen. Also auch das Chaos im Kopf beseitigen, was man da so hat, weil dieser Kickstart natürlich einem schon so einen Teil meiner Methode an die Hand gibt.
Ja.
Da kann man schon mal so für sich austesten, ob das funktioniert und dann natürlich gerne mir einfach schreiben.
Ja. Das ist super. Dann, Matthias, ende ich mit einer Frage, wie ich das ja von dir gelernt habe. Die Frage, die ich jetzt nicht dir stelle, sondern dir, liebe Hörerin und dir, lieber Hörer, was davon, was ihr heute gehört habt, hat dich einen Schritt weitergebracht? Das würde mich total interessieren. Was war jetzt wirklich genau der Tipp von Matthias oder vielleicht gab es auch irgendwas, was dir geholfen hat, was ich erwähnt habe? Was hat dich den nächsten Schritt weitergebracht? Ich würde mich super freuen, wenn du Lust hast, mir das zu schreiben. Ich werde auch gerne Matthias das Feedback weitergeben, gesammelt. Weil wir möchten natürlich auch lernen und wissen, wo steht ihr gerade? Und wir möchten ja auch auf diese Art und Weise Kontakt haben. Podcast ist oft so ein Sendungskanal, wo immer nur ein oder zwei Leute in eine Richtung reden.
Genau. Ja.
Und ich hätte einfach gerne die Möglichkeit, dass es wirklich eine Straße in beide Richtungen ist. Und mein Lieblingskanal ist WhatsApp. Für den Fall, dass du möchtest, meine Kontaktdaten findest du auch unter Shownotes. Und für hier und heute sage ich, lieber Matthias, vielen Dank. Es war wie immer wunderschön mit dir. Und gerne bald mal wieder. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und Folgennotizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie-für-neurocoaching.de. Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so Interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.